SRF 3.
Ein ägyptisches Gericht bestätigt über 100 Todesurteile gegen Islamisten, auch gegen den Führer der Muslimbruderschaft. Die Ebola-Epidemie in Westafrika breitet sich weiter aus. Das Virus hat bereits hunderte Tote gefordert. Das Wetter, meist sonnig, morgen in den Alpen ganz lokal Schauer, 25 bis 30 Grad. Inforeihe, am Mikrofon sind Daniel Hof und Uli Zindl, hat die Nachrichten.
In Ägypten hat ein Gericht Todesurteile gegen 183 Anhänger der Muslimbrüder bestätigt. Unter den Verurteilten sei auch der Chef der Organisation, teilte der zuständige Generalstaatsanwalt mit. Die Verurteilten werden für die Unruhen in der Hauptstadt Kairo verantwortlich gemacht. Dabei kamen im Sommer 2013 10 Menschen ums Leben. Insgesamt waren Ende April 683 Männer zum Tode verurteilt worden. Nun wurden 500 davon freigesprochen. Der gestürzte Präsident Mohamed Mursi gehörte vor seinem Amtsantritt der Muslimbruderschaft an. Er war der erste demokratisch gewählte Präsident des Landes. In Syrien brauchen fast 11 Millionen Menschen dringend Hilfe. Das sei knapp die Hälfte der Einwohner des Bürgerkriegslandes, teilt die UNO mit. Für humanitäre Helfer sei es schwierig, viele der Hilfsbedürftigen zu erreichen. In Syrien herrscht seit mehr als 3 Jahren Bürgerkrieg. Begonnen hat der Konflikt nach zunächst friedlichen Protesten gegen Präsident Bashar al-Assad im März 2011. Seither verloren schätzungsweise 160.000 Menschen ihr Leben. US-Präsident Barack Obama, sein französischer Kollege François Hollande und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßen die angekündigte Waffenruhe des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Gleichzeitig sprachen sie sich für weitere Sanktionen gegen Russland aus, falls Russland nicht zur Deeskalation der Situation beitrage. Die USA warfen Russland vor, Panzer und Raketenwerfer an die Separatisten in der Ostukraine zu liefern. Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte am Abend eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie gelte eine Woche lang und soll den prorussischen Separatisten in der Ostukraine ermöglichen, ihre Waffen niederzulegen. Das Bienensterben in den USA soll gestoppt werden. Die Regierung will landesweit dagegen Maßnahmen ergreifen, weil der US-Volkswirtschaft ein Milliardenschaden durch Ernteverluste drohe. Im Winter starben laut offiziellen Angaben fast ein Viertel der Bienenvölker. Dank dem Bestäuben der Honigbienen werden in den USA Agrargüter im Wert von 15 Milliarden Dollar pro Jahr produziert. Die Ursachen des Bienensterbens sind unklar. Möglich sind Krankheiten, falsche Fütterungen und Pestizide. Das Wetter. Heute scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Morgen bleibt es trotz Wolkenfeldern überwiegend sonnig. In den Alpen gibt es am Nachmittag ganz lokal Schauer. Es ist warm mit 25 bis 30 Grad.
Und hier eine aktuelle Verkehrsmeldung. Entwarnung in der Region Bern auf der A6 Lys-Bern zwischen Lys-Süd und Schüpfen in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann.
Info 3 Mittag.
Wahre menschliche Größe zeigt sich im Umgang mit Niederlagen. Beweisen wir sie und hören noch einmal hin.
Der Kopfball kommt und die Franzosen liegen 1:0 in Führung. Es ist Olivier Giroud.
1-0 et ça repart avec Benzema qui décale Matuidi. Le 2-0! Le 2-0 sur l'engagement!
Giroud startet schon. Die Innenverteidigung, die trabt zurück im Himmelswillen. Was macht da Giroud? Giroud! Ja. Das war katastrophal verteidigt. Sanji Giroud, der trabt am unteren Bildrand.
Bon ballon Paul Pogba vers Benzema but. Superbe ballon de Paul Pogba. Je sais pas si c'est pas son premier ballon. L'extérieur pied droit vers Karim Benzema qui met un but. Il manquait plus que lui dans ce match.
Benzema. 5:0.
Am Schluss gewannen die Franzosen das WM-Gruppenspiel mit 5:2. Sie haben den Nazi gezeigt, wo Bartli den Most holt. Dabei wollten doch die Schweizer Fußballer gestern den französischen Gockel rupfen. Herausgekommen ist eine der schwächsten Leistungen der Nazi seit Jahren. Sportredaktor Peter Schnieder hat den Fußballexperten Hans-Peter Latu gefragt, was ihm bei der Niederlage der Schweiz am meisten zu denken gegeben habe.
Ja, dass die mannschaftliche Geschlossenheit, die dieses Team jetzt lange Zeit ausgezeichnet hat,
diesmal völlig, völlig unsichtbar war. Also, dass ab und zu ein individueller Fehler passiert, und es passierten zu viele Fehler in diesem Spiel, das ist ganz klar, aber die konnten durch eine gewisse Kompaktheit, durch eine gewisse Absicherung und Unterstützung immer wieder korrigiert werden. Und diesmal, das war nicht der Fall. Da war immer eine 1-zu-1-Situation, und wenn ein Fehler passiert war, war kein Schweizer irgendwo in der Nähe, um das zu korrigieren. Und die Franzosen hatten heute diese Stärke, das brutal auszunutzen und die meisten Torchancen eben auch in Tore umzumünzen.
Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass diese hohe Niederlage, dass diese Klatsche auch Spuren hinterlässt, die schwierig wegzuwischen sind für das nächste Spiel gegen Honduras?
Ja, Spitzensport, ein Weltmeisterschaftsturnier ist immer schwierig, so oder so. Aber Niederlagen gehören zum Sport, und jetzt kann sich die Führung eben auszeichnen. Auch die sogenannten Führungsspieler, die müssen jetzt in Funktion treten und sich erinnern an viele Spiele, wo sie gezeigt haben, was sie können. Und ich glaube, dann ist das nach einem Tag ist das weggesteckt, und dann gilt es, die Konzentration auf das Honduras-Spiel zu richten. Also da muss man in der Lage sein dazu. Da gibt es keine Ausreden.
Sagt Fußballexperte Hans-Peter Latour.
Mittag.
Gestern hat der Bundesrat entschieden, wie er die Zuwanderungsinitiative umsetzen will. Die Kantone sollen dem Bund melden, wie viele ausländische Arbeitskräfte sie für die Wirtschaft brauchen. Aber werden die Kantone die Zuwanderung so wirklich begrenzen? Christian von Burg.
Ob und wie stark die Zuwanderungsinitiative die Zuwanderung tatsächlich bremse, das sei unklar. Das sagt Jean-Michel China, der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, in der Samstagsrundschau von Radio SRF.
Das wird sich weisen. Ich werde daran erinnern, dass natürlich selbst in der Verfassungsbestimmung kein explizit Reduktionsziel definiert wurde.
Und auch im Abstimmungskampf habe die SVP sich nie klar festgelegt auf Zahlen. Natürlich sei es jetzt auch das Ziel der Kantone, die Zuwanderung zu reduzieren, sagt China. Aber
letztlich ist in der Verfassungsbestimmung aber trotzdem auch immer der Hinweis, dass der gesamtwirtschaftliche Interesse muss Rechnung getragen werden, ist in der Verfassungsbestimmung 3.
Heißt das also, er als Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Wallis wird es weiterhin zulassen, dass neue Arbeitskräfte für das Walliser Gastgewerbe in die Schweiz geholt werden, obwohl es gerade in diesem Bereich im Wallis derzeit 1400 Arbeitslose gibt? Nein, sagt Jean-Michel China, es gelte jetzt schon, möglichst den Inländervorrang durchzusetzen.
Und auch durch das Kontingentierungssystem wird der Druck darauf, dass man eben den Inländern einen Vorrang gibt, der wird noch erhöht.
Insgesamt seien die Kantone zufrieden mit dem Vorschlag des Bundesrates, sagt China. Denn die Kantone wüssten am besten, wie der lokale Arbeitsmarkt zu steuern sei.
Sagt Jean-Michel China, ist der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen und Mitglied der Regierung des Kantons Wallis, in der Samstagsrundschau von Radio SRF.
Info 3 Mittag.
Die Ebola-Epidemie in Westafrika hat ein nie gesehenes Ausmaß angenommen. Mehrere hundert Menschen sind an Ebola gestorben, und das Virus könnte sich weit ausbreiten. Veronika Meyer.
Ebola, das Virus, ist ansteckend und hochgefährlich. Es verursacht schweres Fieber, Erbrechen und Durchfall, innere und äußere Blutungen. Das Ebola-Virus, das derzeit in Westafrika grassiert, ist besonders aggressiv. Bis zu 90% der Infizierten sterben daran. Allein seit März mehr als 330 Menschen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet. Das sind so viele wie noch nie. In Liberia, in Sierra Leone und in Guinea, in drei der ärmsten Länder der Welt. Wann die ersten Fälle auftauchten, ist nicht ganz klar. Vermutlich Ende letzten oder Anfang dieses Jahres in Guinea. Mittlerweile spricht man von einer Ebola-Epidemie. Zwischenzeitlich gab es Zeichen, die optimistisch stimmten. Im April war die Zahl der gemeldeten Krankheitsfälle zurückgegangen, und man hoffte, das Ebola-Virus würde sich nicht weiter ausbreiten. Doch jetzt sind diese Hoffnungen vorerst dahin. Von einer zweiten Welle von Ebola-Fällen in Westafrika spricht ein Experte der WHO. Viel drastischer drückt es Bart Janssens aus, ein Einsatzleiter der Organisation Ärzte ohne Grenzen, die in der Region 5 Ebola-Behandlungszentren führt. Janssens sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Ebola-Epidemie sei völlig außer Kontrolle. Seine Organisation arbeitet am Limit. Und er kritisierte, dass die Regierungen zu wenig unternehmen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Sie hätten die Tragweite der Epidemie schlicht noch nicht erkannt.
Info 3 Mittag.
Kostendeckende Preise, soziale Prämien, fairer Handel. Fairtrade soll Kleinbauern in Entwicklungsländern das Überleben sichern. Der Markt für Fairtrade-Produkte ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Großbetriebe haben Fairtrade für sich entdeckt. Im zentralamerikanischen Costa Rica haben es die Kleinbetriebe darum immer schwieriger, sich gegen die Großen zu behaupten. Die Reportage von Klaus Ammann.
Die Sonne brennt. Lange, stachelige Blätter, soweit das Auge reicht. Dazwischen Ananas in ganz unterschiedlichen Größen. Mittendrin auf diesem Feld in Costa Rica steht Laura Gomez. Vor gut 2 Jahren hat sie auf Fairtrade umgestellt.
Por la estabilidad. Un mejor precio.
Für Fairtrade gesprochen habe vor allem, dass sie so für ihre Ananas einen höheren Preis erhalte und dass sie zuverlässig bezahlt werde.
Pues la higiene, ¿verdad? Tiene sus reglas. Vienen y nos revisan.
Sie müsse genau auf die Hygiene achten, erhalte aber auch wichtige Ratschläge von den Experten. Doch Doña Laura ist nicht die Einzige, die hier Fairtrade-Ananas anbaut. Seit ein paar Jahren setzen auch die großen Plantagen auf das Label und decken so einen wachsenden Teil der Nachfrage. Die Kleinbäuerin kann nur noch rund 40% ihrer Ananas zum Fairtrade-Preis verkaufen, obschon ihre gesamte Ernte den strengen Kriterien entspricht. Jorieli Villalobos koordiniert die Kleinbauernkooperative, zu der Doña Laura gehört. Es sei falsch, dass auch große Plantagen das Fairtrade-Label erhalten, sagt sie.
Primero que nada, ellos tienen más capacidad en la posición adquisitiva de conseguir mejores precios en los que son los insumos.
Die Großen können günstiger produzieren und Kunden besser an sich binden, weil sie regelmäßiger liefern können. Das Fairtrade-Label sei aber ursprünglich für die Kleinbauern geschaffen worden. Die engagierte Mit-30erin fordert deshalb ein eigenes Label für Fairtrade-Produkte von Kleinbauern. Bisher seien entsprechende Vorstöße bei der internationalen Fairtrade-Organisation FLO jedoch auf taube Ohren gestoßen. In der Schweiz, wo ein Großteil von Doña Lauras Ananas schließlich landen, ist die Max-Havelaar-Stiftung für das Fairtrade-Label zuständig. Geschäftsführerin Nadia Lang versteht das Bedürfnis der Kleinbauern nach Unterscheidung. Ein separates Label lehnt sie aber ab.
Bei Fairtrade gibt es den Produktcode. Dort sieht man, von was für einem Betrieb eigentlich das Produkt stammt. Ich denke, diese Transparenz ist hiermit eigentlich gegeben.
Außerdem würde ein zusätzliches Label die Konsumenten wohl verwirren, sagt Lang. Ganz alleine lasse Fairtrade International die kostarikanischen Kleinbauern jedoch nicht. Mit der Prämie, die ihre Kooperative für jedes verkaufte Kilo erhalte, könnten die Ananasbauern ihre Zusammenarbeit stärken und dafür sorgen, dass sie übers ganze Jahr qualitativ hochstehende Ananas nach Europa liefern können.
Info 3, das Nachrichtenmagazin, gibt's auch im Netz. srf.ch/news. Mein Name, Daniel Hofer.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.